SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. Ungeheuerlich. Die New Yorker Staatsanwaltschaft klagt den ehemaligen Präsidenten Trump an. Wir kommentieren. Unbedenklich. Was bedeutet der Beitritt Finnlands zur NATO? Wir sprechen darüber. Und unberechenbar. Rassismus wird es immer geben. Es kommt auf uns an, wie ausgeprägt er ist. Das sagt der geschäftsführende Vorstand der Stiftung gegen Rassismus, Jürgen Miksch, hier in der Sendung im SWR 2 Tagesgespräch. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Guten Abend. Alvin Bragg ist ein Platz in den Geschichtsbüchern seit gestern sicher. Alvin Bragg heißt der Mann, der Donald Trump angeklagt hat, einen ehemaligen Präsidenten der USA. Das gab es noch nie. Und spontan drängt sich unter anderem der Gedanke auf, armer Alvin Bragg. Wahrscheinlich ist jetzt erst einmal Schluss mit einem vermutlich recht normalen Leben. Wahrscheinlich ist der Mann von jetzt auf gleich zum Helden für die einen und zur Hassfigur für die anderen geworden. Mit dazugehörender Öffentlichkeit und womöglich Hetze. Erste Reaktionen aus den USA auf die ungeheuerliche Anklage gegen Donald Trump fasst Claudia Sarre zusammen.
Donald Trump womöglich in Handschellen vor Gericht. Auf dieses dramatische Bild freuen sich nicht nur viele US-Medien, sondern auch etliche seiner politischen Gegner. Viele Demokraten frohlocken angesichts der Anklage gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. US-Präsident Biden allerdings wollte sich nicht öffentlich äußern. No comment, sagte er am Morgen, bevor er in seinen Hubschrauber stieg. Der Demokrat Adam Schiff, der einst das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump leitete, sprach bei ABC von einem traurigen historischen Tag.
In einem Rechtsstaat ist es wichtig, dass wir jeden gleich behandeln, egal ob es ein ehemaliger Präsident ist oder ein normaler Bürger.
Aus den Reihen der Republikaner, und das kommt nicht unbedingt überraschend, hört man vor allem Empörung. Selbst Trumps Rivalen springen ihm zur Seite. Sogar diejenigen, die im Vorfeld der Präsidentenwahl womöglich gegen ihn antreten werden.
Well, I think the unprecedented indictment of a former president of the United States on a campaign finance issue is an outrage.
Diese beispiellose Anklage eines ehemaligen US-Präsidenten ist ein Skandal, so der ehemalige Vizepräsident Mike Pence. Dies würde nur dazu beitragen, das Land weiter zu spalten. Nikki Haley, UN-Botschafterin während Trumps Amtszeit und ebenfalls Präsidentschaftsanwärterin, attackierte bei Fox den New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Hier ginge es mehr um Rache als um Gerechtigkeit.
When you get into political prosecutions like this, it's more about revenge than it is about justice.
Selbst Trumps größter Widersacher derzeit, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, nannte die Anklage unamerikanisch, ohne allerdings den Namen Donald Trump zu nennen.
Die New Yorker Staatsanwaltschaft klagt einen ehemaligen Präsidenten der USA an. Und das ist eine riskante Entscheidung, sagt Peter Mücke in seinem Kommentar.
Wenn Donald Trump in den vergangenen Jahren eines bewiesen hat, dann, dass er bisher noch jeden Skandal und jede Affäre unbeschadet überstanden hat. In vielen Fällen hat er es sogar geschafft, Angriffe gegen ihn für sich zu nutzen. Und es ist zu befürchten, dass es auch diesmal so kommen könnte. Schon seit geraumer Zeit nutzt Trump die New Yorker Ermittlungen gegen ihn, um die konservative Basis im Land zu mobilisieren, spricht von einer politisch motivierten Hexenjagd gegen ihn und sammelt reichlich Spendengelder für seinen Wahlkampf im kommenden Jahr. Die Anklage zum jetzigen Zeitpunkt könnte ihm da gerade recht kommen, zumal der Fall auf den ersten Blick sehr nach juristischem Klein-Klein aussieht. Eine eigentlich völlig legale Schweigegeldzahlung soll falsch verbucht worden sein und könnte als illegale Wahlkampffinanzierung ausgelegt werden. Nach einem Schwerverbrechen klingt das nicht. Viele hatten noch gehofft, Trump werde wenigstens zuerst in einem der anderen laufenden Verfahren angeklagt, etwa wegen des Verdachts, Einfluss auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Georgia genommen zu haben, oder wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des US-Kapitols oder auch wegen der Mitnahme von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus. Schmiergeldzahlungen an einen Pornostar wirken da wie der unwichtigste Fall. Und doch kommt dieser nun zur Anklage. Auch diesen Angriff wird der Ex-Präsident versuchen, für sich zu nutzen. Sein Anfang kommender Woche erwarteter Auftritt in New York könnte ein Triumphzug für ihn werden. Der Anti-Establishment-Politiker kämpft gegen das verhasste System. Seinen Anhängern wird es gefallen und Trump erst recht. Die Anklage gegen Trump ist ein riskantes Manöver der New Yorker Staatsanwaltschaft.
Der Kommentar von unserem Korrespondenten in den USA, von Peter Möcke. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, denkt heute an Butscha, jenen Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, den russische Soldaten kurz nach ihrer Invasion genau 33 Tage besetzt hielten. Die Ukraine eroberte Butscha zurück am 31. März 2022 war das. Danach gingen Fotos von Leichen auf der Straße und Berichte von Folterkammern und Massengräbern um die Welt. Internationale Ermittler untersuchen seitdem, ob in Butscha Kriegsverbrechen begangen wurden. Aber heute, da ist Butscha nur Ort des Gedenkens. Andrea Beer.
Das Wort hat der Präsident, hieß es an diesem grau verhangenen 31. März in Butscha, wo an das Ende der russischen Besatzung vor einem Jahr erinnert wurde. Butscha war unbekannt und ist nun eine Stadt, die die Welt nicht vergisst, so Volodymyr Zelensky. In unserer Ukraine findet ein Kampf statt um die Gründung der freien Welt. Die Menschheit gewinnt. Aber die Menschheit muss sich an jede ukrainische Stadt erinnern, deren Heldentum und Widerstandsfähigkeit allen eine Zukunft gibt. Allen, die das Wichtigste schätzen, das Leben. 3. bis 31.03.2022. 28 Tage. Das steht auf dem schlichten braunen Gedenkstein in Butscha, der erinnert an die russischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Leichen von Zivilisten auf den Straßen, Massengräber, Zerstörung, Berichte von Exekutionen, Vergewaltigungen und Plünderungen durch Angehörige der russischen Armee. Nach dem Ende deren Besatzung vor einem Jahr bot sich der Welt ein unvergesslich grausames Bild dessen, was russische Okkupation für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Lana Adamina. Es war schrecklich. Es gab kein Wasser, keinen Strom und kein Gas. Es war kalt, als die Russen hier waren. Einmal bin ich Wasser holen gegangen und auf dem Gehweg lag ein toter Mensch. Ich konnte nicht erkennen, ob es eine Frau war oder ein Mann. Die Leute haben die Leiche bedeckt mit etwas Schwarzem und Steine und Ziegel darauf gelegt. Irpin, Borodjanka oder Butscha. Im gesamten Gebiet Kiew wurden laut Generalstaatsanwaltschaft mehr als 1400 Zivilisten getötet. In 9000 Fällen ermittelt die Justiz wegen Kriegsverbrechen. Allein in Butscha kamen weit mehr als 400 Menschen ums Leben. Daran erinnerte Bürgermeister Anatoli Fedoruk. 419 Bürgerinnen und Bürger seien gefoltert und erschlagen oder erschossen worden. Die Bilder gingen um die Welt, genau wie die von der völlig zerstörten Vuksalner Straße. Fedoruk dankte allen für den bisherigen Wiederaufbau der Stadt und er erinnerte an den Tag, an dem die russische Armee Butscha besetzte. Der 27. Februar ist im Leben jeder Familie, jedes Einzelnen der Stadt und des Staates ein ganz besonderes Kapitel. Wir können den Besatzern weder vergeben noch etwas vergessen. Aber wir sind gleichzeitig verpflichtet, alles Erdenkliche zu tun, damit das Leben weitergeht. Und dazu gehört auch die Renovierung der Vuksalner Straße. Bewohner Volodymyr hat an diesem Gedenktag gemischte Gefühle. Einerseits war es eine Art Sieg, andererseits geht ja alles weiter. Also lasst uns einfach hoffen und abwarten, dass eines Tages alles vorbei ist.
Und während die Ukraine an die Gräuel in Butscha denkt, hat der russische Präsident Putin seinem Land heute eine neue außenpolitische Strategie gegeben. Darin wird der Westen zur, wie es heißt, existenziellen Bedrohung für Russland erklärt. Damit bringt der russische Präsident zu Papier, was er seit langem zu erkennen meint, dass nämlich sein Land von unfreundlichen Staaten voller antirussischer Vorbehalte umzingelt ist. Dieser Eindruck von ihm dürfte sich jetzt noch einmal verstärkt haben, denn die Türkei hat gestern Abend zugestimmt, dass Finnland der NATO beitritt, dem westlichen Verteidigungsbündnis. Finnland hat eine Grenze zu Russland. Sie ist rund 1300 Kilometer lang. Also ganz neue Aussichten für die NATO? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel gesprochen, mit Stefan Überbach. Herr Überbach, Finnland verspricht sich durch seinen Beitritt zur NATO Beistand und Schutz. Was hat umgekehrt die NATO von Finnland? Also was kann Finnland überhaupt beitragen?
Also hier in der NATO-Zentrale geht man sehr stark davon aus, dass Finnland die Sicherheit des Bündnisses insgesamt verstärken kann und verstärken wird. Die Finnen haben eine große und schlagkräftige Armee. 20.000 bis 25.000 Männer und Frauen sind aktiv in den Streitkräften tätig. Und es können in kurzer Zeit, wie es heißt, mehrere hunderttausend zusätzliche Männer und Frauen als Reservisten mobilisiert werden, sollte das denn nötig sein. Die finnische Armee verfügt, so sagen es zumindest Militärexperten, über moderne Ausrüstung. Es gibt eine sehr treffgenaue Artillerie, eine schlagkräftige Luftwaffe, und das hilft unter dem Strich nicht nur der Sicherheit von Finnland, diese NATO-Norderweiterung, davon geht man jedenfalls sehr fest hier im Hauptquartier der Allianz aus, sondern es wird auch der NATO insgesamt helfen.
Und wissen Sie etwas darüber, was die NATO jetzt möglicherweise in Finnland plant?
Also zunächst mal weist die NATO darauf hin, dass es noch nie einen so schnellen Beitrittsprozess gab, wie das jetzt mit Finnland gelungen ist. Der Beitrittsantrag ist noch nicht mal ein Jahr her und jetzt ist sozusagen die letzte Hürde übersprungen. Der Ratifizierungsprozess so gut wie abgeschlossen, das gab es in der Geschichte der NATO noch nie. Und das Bündnis wird jetzt natürlich, wie es in den anderen östlichen Bündnisstaaten auch schon passiert ist, in Finnland Truppen verstärken und dort stationieren, in mittelfristiger Zukunft zumindest. Es wird eine verstärkte Luftraumüberwachung geben, denn die Grenze zwischen Finnland und Russland, die ist 1300 Kilometer lang. Da muss man schon sehr genau hingucken. Das ist für die NATO auch eine große Herausforderung. Aber die NATO ist an dieser Erweiterung, an dem Beitritt von Finnland und auch von Schweden sehr interessiert, weil dadurch die Ostsee so eine Art NATO-Binnenmeer wird, mit einem klitzekleinen Stück russischer Küste, wenn man so möchte. Und das hat auch einen großen geostrategischen Vorteil für die Militärs.
Die erwähnte Grenze dürfte auch aus russischer Sicht ein Knackpunkt sein. Putin hat heute auch schriftlich festgehalten, dass er im Westen eine existenzielle Bedrohung sieht. Gibt es da innerhalb der NATO auch eine Sorge, wie Russland jetzt auf den NATO-Beitritt Finnlands reagiert?
Ja, die Sorge gibt es durchaus. Es hat ja auch schon konkrete Drohungen gegeben. Da heißt es, die NATO tut sich keinen Gefallen, wenn sie sich nach Norden ausbreitet. Und Russland hat unter anderem auch schon indirekt mit Atomwaffen gedroht, falls denn Finnland und Schweden dem westlichen Militärbündnis beitreten sollten. Es wird gerechnet durchaus mit Provokationen in der nächsten Zeit, mit Luftraumverletzungen, mit U-Booten, die vor der finnischen Küste auftauchen, sowas in der Art. Also die Sorge wird in Brüssel durchaus ernst genommen.
Aber darauf ist die NATO auch vorbereitet.
Sie wird sich nicht provozieren lassen, denn so wird es zumindest verstanden. Es wird als Provokation gedacht sein, um zu testen, wie weit Russland dort gehen kann und wie stark die Nerven in Brüssel und in Helsinki sind. Aber eine direkte Gefahr, eine direkte Bedrohung, die wird im Moment in Brüssel nicht gesehen.
Stefan Überbach, unser Korrespondent in Brüssel, vielen Dank. Misch dich ein. Das ist seit dem 20. März das deutsche Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Die Stiftung gegen Rassismus hat dafür mehr als 4.500 Veranstaltungen organisiert. Eine 250.000 Menschen, heißt es, hätten daran teilgenommen. Am Sonntag gehen die Wochen gegen Rassismus zu Ende. Wir wollen eine kleine Bilanz ziehen mit Dr. Jürgen Miksch, dem geschäftsführenden Vorstand der Stiftung gegen Rassismus. Er ist heute bei uns im SWR2-Tagesgespräch. Herr Miksch, 2 Tage vor Abschluss der diesjährigen Wochen gegen Rassismus, was ist Ihr Fazit?
Ich bin beeindruckt von dem Engagement in unserer Bevölkerung. Das sind ja Tausende von Ehrenamtlichen, die sich hier einsetzen und die das zustande bringen. Und vor allem ist es beachtlich, dass wir seit Jahren, jetzt mal von der Corona-Zeit abgesehen, jedes Jahr mehr Veranstaltungen haben. Also es gibt in Deutschland immer mehr Menschen, die sagen, ja, ich will etwas gegen Rassismus tun und ich kann es auch.
Hat Sie persönlich eine Veranstaltung oder eine Begegnung besonders beeindruckt?
Ja, ich fand es sehr beeindruckend, dass wir eine Veranstaltung in einer Moschee hatten, wo die Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland gesprochen hat. Wir haben ja so religiöse Feiern und da werden bewusste Menschen anderer Religionen eingeladen. Und die Jesiden sind nun vor Jahren in schlimmster Weise verfolgt worden von Muslimen. Und da gab es eigentlich zwischen Jesiden und Muslimen auch in Deutschland kaum Kontakte, weil das natürlich solche furchtbaren Erfahrungen waren. Und das war jetzt erstmals möglich und es wurde von beiden Seiten natürlich sehr sensibel wahrgenommen, aber beide Seiten haben gemerkt, dass sie die Vorurteile, die sie gegeneinander haben, lernen können abzubauen.
Nun kann ich mir vorstellen, welche Menschen sich da engagieren und die sich da ja womöglich auch schon sehr lange engagieren. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie jemanden gewonnen haben, der bislang rassistische Überzeugungen hatte?
Das ist schwierig zu beantworten, weil diese Arbeit der UN-Wochen gegen Rassismus ist ein breites Engagement. Und da geschehen eigentlich nicht diese großen Sprünge in Bezug auf Bewusstseinsbildung, sondern es sind eher Prozesse in der Gesamtbevölkerung. Und da verändert sich das Klima. Und das kann ich feststellen daran, als wir 1995 begonnen haben mit dem ersten UN-Tag gegen Rassismus in Deutschland, da haben alle gesagt, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Das gab es mal in der Zeit des Nationalsozialismus, aber jetzt nicht mehr. Und das hat sich ja in der Zwischenzeit völlig geändert. Über 90% der Menschen sagen gegenwärtig, Rassismus ist ein Problem in unserer Gesellschaft.
Aber die Ausländerfeindlichkeit hat nach jüngsten Erhebungen zuletzt auch wieder deutlich zugenommen.
Die Erhebungen kenne ich nicht. Es geht auch hier nicht um Ausländerfeindlichkeit. Da muss man unterscheiden. Rassismus bezeichnet etwas anderes. Vor allem Ausländerfeindlichkeit ist ein Begriff, der überholt ist. Das Problem in Deutschland ist nicht mehr die Ausländerfeindlichkeit. Es sind ja viele Deutsche, die schwarz sind. Deutsche, die Juden sind und Muslime sind und die Probleme mit dem Rassismus haben, die betroffen werden von Rassismus. Natürlich gibt es auch wieder Ausländer, die neu zuziehen und da kann es in Bezug auf die Flüchtlinge durchaus sein, dass wir nach der hohen Akzeptanz der Menschen aus der Ukraine gegenwärtig wieder eine eher ablehnende Stimmung haben. Aber das ist dann eine eher allgemeine Stimmung, aber nicht eine rassistische Stimmung. Mhm. Mit Rassismus wird ja verbunden, dass man eine Gruppe bildet, der negative Eigenschaften zugeordnet werden und wo man dann bereit ist, diese Menschen auch zu diskriminieren.
Also ein weiter gefasster Begriff, der mehr meint als Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel.
Genau. Mhm. Also da sind natürlich auch einzubeziehen Obdachlose, behinderte Menschen. Der Rassismusbegriff ist heute ein Begriff, der sich nicht mehr auf Menschen verschiedener Kultur oder Religion bezieht, sondern der einfach sagt, hier werden Menschen diskriminiert und weil Diskriminierung stattfindet, ist das Rassismus.
Sie haben das eben schon mal kurz angeschnitten, was sich in Ihrer Arbeit im Laufe der Jahre verändert hat. Sie haben Pro Asyl mitgegründet 1986, 94 eben die internationalen Wochen gegen Rassismus nach Deutschland geholt. Sagen Sie es nochmal, was genau würden Sie sagen, hat sich im Laufe der Jahre verändert?
Es hat sich in Deutschland sehr viel verändert, weil die Menschen gelernt haben, die unterschiedliche Situation der zugewanderten Menschen besser einzuschätzen. Also man unterscheidet eben zwischen den verschiedenen Gruppen und die Behandlung ist auch unterschiedlich. Also konkret zum Beispiel bei den Muslimen, da hatten wir vor vielen Jahren eine ganz hohe Ablehnung. Wir haben sehr viel gemacht, wir haben sehr viel beigetragen zu Begegnungen. Und heute können wir feststellen, dass die Ablehnung von muslimischen Menschen zurückgegangen ist. Zugleich, wenn Sie an die jüdischen Menschen denken, die erleiden Antisemitismus in einem höheren Maße als in früheren Zeiten. Das hat in den letzten Jahren regelmäßig zugenommen und eigentlich wissen wir alle gar nicht so genau, womit das zusammenhängt. Also das heißt, wir können uns freuen, dass bei manchen Gruppen Rassismus zurückgegangen ist. Aber zugleich müssen wir feststellen, zum Beispiel gegenüber den Roma ist er seit Jahren gleich geblieben. Oder auch gegenüber jüdischen Menschen hat er zugenommen. Gegenüber obdachlosen Menschen ist er auch im Wesentlichen gleich geblieben, aber stabil hoch.
Wenn das so ist, wie Sie sagen, schließt sich für mich die Frage an, ist Rassismus überhaupt beizukommen oder wird es das immer geben?
Rassismus wird es sicher immer geben, aber er kann stärker oder weniger ausgeprägt sein.
Und was muss beispielsweise von der Politik oder auch aus der Gesellschaft herauskommen, um diesem Problem zu begegnen?
Also die Überwindung von Rassismus ist vor allem eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft. Da müssen Strukturen geschaffen werden und das sind entscheidend die Begegnungen mit den von Rassismus betroffenen Menschen. Die Politik hat die Aufgabe, diese Arbeit zu finanzieren und das ist leider in der Politik noch kaum angekommen.
Im SWR2-Tagesgespräch heute Dr. Jürgen Miksch, geschäftsführender Vorstand der Stiftung gegen Rassismus. Vielen Dank dafür. Noch immer scheinen Könige und Königinnen für viele Menschen etwas sehr Faszinierendes zu haben. Nicht umsonst leben tausende Boulevardblätter von ihren Geschichten über Irrungen und Wirrungen im Leben von Adligen. Feierliche Zeremonien, Glanz und Glitzer unterscheiden Königshäuser eben von nüchternen Abläufen in Präsidentenhäusern. Kein Wunder also, dass der Besuch des britischen Königs Charles III. Und seiner Frau Camilla tausende Deutsche begeistert hat. 3 Tage waren Königs jetzt da. Heute beenden sie ihren Besuch in Deutschland, in Hamburg. Von dort berichtet Reinhard Postelt.
4 Stunden waren eingeplant, doch Englands König sprengte den Zeitplan, weil er sich ungewöhnlich viel Zeit für das Bad in der Menge nahm. Allein auf dem Rathausmarkt warteten trotz Hamburger Schmuddelwetters 5.000 bis 10.000 Menschen auf Charles und Camilla. Jubel, als sie zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bürgermeister Peter Tschentscher auf den Rathausbalkon traten. Charles' Besuch hatte aber auch ernste Aspekte. An der Ruine der St.-Nikolai-Kirche legte er einen Kranz für die Opfer der britisch-amerikanischen Bombenangriffe auf Nazi-Deutschland nieder. Doch nicht Charles sprach, sondern Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs.
An diesem besonderen Ort des Gedenkens stehen hier in Gemeinschaft mit den Menschen an so vielen Orten der Welt, die im Angesicht von Gewalt und Krieg für Versöhnung und Frieden eintreten.
Emotional war auch Charles' Besuch am Denkmal für 1000 jüdische Kinder, die 1939 von britischen Familien aufgenommen wurden. Am Denkmal wartete Katharina Sachs.
Das ist mir wichtig, weil mein Vater mit dem Kindertransport nach England gefahren ist. Das hat ihm das Leben gerettet, ja. Sonst wäre ich nicht hier.
Zum Abschluss seines historischen Deutschlandbesuchs gab es eine große Party. Das Königspaar feierte Musik zwischen Dudelsack und Beatles Revival Band.
Charles hat im Bundestag gesprochen, als erster Monarch überhaupt. Er hat ukrainische Flüchtlinge besucht, einen Biohof, Gedenkstätten und den Hamburger Hafen. Überall war man erfreut ob seines Besuchs. Aber was bedeutet dieser Besuch des Königs im großen Ganzen für die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien? Eine ganze Menge, sagt unsere Londoner Korrespondentin Gabi Biesinger in ihrem Kommentar.
Obwohl es britischen Monarchen nicht zusteht, sich politisch zu äußern, sind sie natürlich die beste politische Wunderwaffe, die ihre Regierung aufbieten kann. Kein Staatsbesuch ohne Mission, Auftrag oder Erwartung. Aber natürlich hübsch verpackt, häufig eher in salbungsvolle Worte als in deutliche. Königin Elisabeth gelang es über Jahrzehnte, den schmalen diplomatischen Korridor, den ihre Rolle ihr ließ, nicht zu verlassen. Mit König Charles sieht das anders aus. Als Prinz mischte der sich überall ein, wo es ihm passte, der Thronfolger als Aktivist gegen moderne Architektur, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, gegen soziale Benachteiligung und für alternative Medizin. Als König muss Charles sich nun deutlicher zurückhalten. Trotzdem konnte man beim Staatsbesuch in Deutschland seine Handschrift bei der Auswahl der Termine erkennen. Auf Charles' Programm standen Nachhaltigkeitsveranstaltungen, Besuch im Ökodorf und beim regionalen Bio-Wochenmarkt. Besuche bei einer einzigartigen deutsch-britischen Militäreinheit und in einem Ankunftslager für ukrainische Geflüchtete. Überhaupt das Thema Ukraine. Konnte man das überschwängliche Lob für die deutsche Großzügigkeit, über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen zu haben, nicht auch als Kritik an der eigenen britischen Regierung lesen, die gerade ein sehr hartes und umstrittenes Migrationsgesetz durchs Parlament treibt? Der neue König Charles wird seinen diplomatischen Korridor ausreizen. Wollten die Briten mit dem ersten Staatsbesuch der Queen 1965 den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft anbahnen, so wollen sie mit dem ersten Staatsbesuch des neuen Königs jetzt die Gräben zuschütten, die nach dem Austritt aus der EU entstanden sind. Eine Charmoffensive des Königspaars soll die britische Insel, die nach dem Brexit in Europa ins Abseits geraten ist, wieder näher an die großen EU-Partner heranführen. Wirtschaftskrisen und Herausforderungen bei Klima- und Sicherheitspolitik meistert kein Land alleine für sich, hat die britische Regierung erkannt. Eine kluge Einsicht, die man der Regierung in London vor 6 Jahren gewünscht hätte, bevor sie das Brexit-Verfahren in Gang setzte. Denn merke, selbst die besten royalen Charmoffensiven wirken manchmal erst mit jahrelanger Verzögerung.
Ein Kommentar von Gabi Biesinger.